Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Mit Susi Weichselbaumer und einem Jubiläum, das viele nicht so recht feiern wollen. Bologna wird 25 Jahre alt. Gemeint ist der sogenannte Bologna-Prozess, mit dem die deutschen Hochschulen international gemacht werden sollten. Grundsätzlich war die Idee vor einem Vierteljahrhundert gut. Wir passen Studierenden europaweit an. Auslandssemester lassen sich damit anrechnen. Abschlüsse sind vergleichbar über Grenzen hinweg. Aber
also das Studium ist schön fein säuberlich in Modulen sortiert und in vielen Studiengängen kriegt man eigentlich einfach einen Stundenplan vorgelegt, den man im Semester dann abarbeitet. Also man hat kaum Wahlfreiheit und es ist auch sehr prüfungslastig.
Der Bologna-Prozess hat vor 25 Jahren aus dem Magister den Master gemacht. Statt Zwischenprüfung gibt es einen ersten Abschluss, den Bachelor. Wie kompliziert es dennoch insgesamt geblieben ist, darüber sprechen wir. Und wir schauen uns an, wie durchtechnisiert ist die beste digitale Schule Bayerns. Davor geht es um eine Lebensentscheidung. Was will ich werden? Wenn man 5 ist, ist das klar. Polizist, Astronautin, Feuerwehrmann, Tierärztin. Hauptsache Leidenschaft, Abenteuer plus Ruhm und Reichtum. Zwischen 15 und 19 merkt man, die Ausbildungsplätze bei der NASA und in Hollywood sind rar. Bloß, was stattdessen? Eine Befragung der Bertelsmann Stiftung von knapp 1800 jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren hat ergeben, die meisten fühlen sich bei der Suche nach dem »Wohin mit mir?« alleingelassen. Doris Tromballa mit Einzelheiten.
Das Angebot ist riesig. Mehr als 300 Ausbildungsberufe und mehr als 9000 Bachelorstudiengänge gibt es in Deutschland. Kein Wunder, dass sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen laut einer deutschlandweiten repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung mit dem Informationsangebot überfordert fühlt. An Orientierung mangelt es, vor allem unter Abiturienten, so Caroline Schnelle, Projektmanagerin der Studie.
Es haben über 40% von ihnen angegeben, dass sie sich durch die Schule nicht ausreichend, also sowohl zu Ausbildungsberufen als auch zu Studiengängen informiert fühlen.
Die Umfrage zeigt, dass Jugendliche mit Abitur besser über Ausbildungsberufe informiert werden wollen, nicht nur über Studienwege. Mehr als 40% wünschen sich mehr Hilfe, um für sich eine passende Entscheidung, Studium oder Ausbildung, treffen zu können.
Vor allem wünschen sie sich persönliche Ansprechpartner, mit denen sie ins Gespräch kommen können. Denn die jungen Menschen, die wissen häufig schon sehr gut, wie sie an Informationen kommen. Aber das Schwierige ist, aus diesen vielen Informationen, die es zur beruflichen Orientierung gibt, das Passende für sich auszuwählen und dann auch entlang der eigenen Stärken und Interessen zu bewerten und für sich zu reflektieren.
Bisher sind diese Angebote eher dürftig, meint auch der bayerische Landesschülersprecher Felix Audebert aus Passau.
Es gibt natürlich Angebote, also dass man eine Berufsberatung bekommt. Ich glaube, es war eine Agentur für Arbeit, wo man sich dann mit jemandem zusammensetzt und ein bisschen drüber spricht für so eine halbe Stunde. Ist auch, glaube ich, ganz gut, aber es bleibt halt trotzdem sehr theoretisch. Wie man es halt auch, wenn man selber irgendwie im Internet was googelt. Das hilft einem halt oft einfach nicht so sehr weiter, wie wenn man es mal ausprobieren könnte.
Er wünscht sich deshalb mehr Angebote, schon während der Schulzeit den einen oder anderen Job wirklich ausprobieren zu können. In Bayern gibt es zwar verpflichtende Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien, die aber reichten nicht aus, sagt Landesschülersprecher Audebert.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre eigentlich, dass man in der 11., 12. Klasse nochmal die Möglichkeit hat, ein Praktikum zu machen. Am Gymnasium ist es ja so, dass man irgendwie in der 8., 9., 10. Klasse vielleicht mal ein Praktikum macht. Und das liegt dann nochmal so weit in der Ferne, bis man mit dem Beruf tatsächlich anfängt, dass das aus meiner Sicht nicht so richtig viel bringt, weil sich natürlich in dem Alter auch oft dann die Interessen nochmal ganz stark verändern.
Die Folgen dieser dürftigen Informationen sind gravierend. Laut Caroline Schnelle von der Bertelsmann Stiftung wird fast jede dritte Ausbildung und jedes dritte Studium abgebrochen. Und nicht nur Schülerinnen und Schüler mit höheren Bildungsabschlüssen, auch junge Menschen mit einem niedrigeren Schulabschluss benötigen der Befragung zufolge mehr Unterstützung. Sie fühlen sich zwar besser informiert, ihre Chancen am Arbeitsmarkt bewerten sie aber pessimistisch. Mehr als 22% der Haupt- bzw. Mittelschüler schätzten demnach ihre Aussichten als schlecht oder eher schlecht ein.
Die pessimistischen Einschätzungen der eigenen Chancen, die kommen aber leider auch gar nicht von ungefähr. Das zeigt uns der aktuelle Berufsbildungsbericht. Denn die Hauptschülerinnen, die sind tatsächlich besonders gefährdet, ungelernt zu bleiben, also dauerhaft keinen Ausbildungsabschluss zu machen. Die sogenannte Ungelerntenquote, also der Anteil der 20- bis 34-Jährigen ohne einen Berufsabschluss, der liegt bei Hauptschulabsolventinnen deutlich über dem Durchschnitt, nämlich bei knapp 42%.
Eine bessere Orientierung in Richtung Berufsleben muss der Umfrage zufolge allerdings nicht zwingend in der Schule stattfinden. Wichtig sei, dass die Beratung niederschwellig und auf Augenhöhe stattfindet und mehr auf die jeweils individuellen Fragen und Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingeht.
Jugendliche fühlen sich zunehmend alleingelassen mit der Frage, was soll ich beruflich machen? Ein Beitrag war das von Doris Trompala. Hat man sich endlich entschieden für eine Ausbildungsrichtung, ist das Aufatmen groß. Die Ernüchterung kurz darauf, aber mitunter auch. Zum Beispiel in Sachen Uni und Hochschule. Denn die Zeiten, als Studentenleben Partys und Freizeit bedeutete, komme ich heute nicht in die Vorlesung, vielleicht morgen, sind vorbei. Stattdessen volle Seminare, kurze Regelstudienzeiten, ein Stundenplan oft enger getaktet als in der Schule. Dabei hatte die Bologna-Reform vor 25 Jahren so viel mehr versprochen. Studieren in ganz Europa, vergleichbare Abschlüsse, leichter Wechsel zwischen den Fächern. Anna Küch zieht eine Bologna-Bilanz.
Studieren im europäischen Ausland, das war vor Bologna richtig kompliziert. Die Reform sollte alles anders machen. Studienabschlüsse sollten vergleichbar werden, Inhalte sich stärker am Arbeitsmarkt orientieren. Johanna Witte ist wissenschaftliche Referentin am Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und hat über den Bologna-Prozess promoviert.
Das Kernziel der Bologna-Reform war, in dieser Vielfalt der europäischen Bildungssysteme mehr Klarheit zu schaffen, indem man eine gemeinsame Einstiegsmöglichkeit schafft für ganz Europa.
Sprich, der Bachelor nach 3 oder 4 Jahren Studium, der es Studierenden ermöglicht, überall in Europa weiter zu studieren. Der Plan war da, aber die Umsetzung war am Anfang schwierig. Die deutschen Universitäten führten erstmal nur versuchsweise Bachelor und Master ein. In manchen Bundesländern liefen sie parallel zu den traditionellen Abschlüssen wie Magister und Diplom.
Man hat hier sozusagen die Studierenden selbst als Versuchskaninchen ins Feld geschickt und gesagt, es soll sich doch am Markt erweisen, welche Studiengänge wettbewerbsfähiger sind. Und wirklich erst um 2010 rum haben dann auch die letzten Bundesländer tatsächlich dann auch die Umstellung promoted, wobei auch hier tatsächlich über eine Freiwilligkeit gearbeitet wurde, weitgehend.
Mittlerweile gibt es in den meisten Studiengängen den Bachelor- oder Masterabschluss, außer in Jura und Medizin, wo nach wie vor ein Staatsexamen gemacht wird. Bis 2009 gab es viele Proteste gegen den Bologna-Prozess. Die Studierenden sahen sich als Opfer einer Reform, die zu schnell realisiert und zu wenig durchdacht wurde. Die Proteste ließen zwar im Laufe der Jahre nach, viele sind dennoch unzufrieden. Das Studium sei einfach zu verschult, sagt Clara Gutjahr, die an der Uni Frankfurt Soziologie studiert hat und bald ihre Promotion beginnt. Sie hat zusammen mit anderen Studierenden ein Kollektiv gegründet, organisierte Halbbildung, und kritisiert die Bologna-Reform.
Also das Studium ist schön fein säuberlich in Modulen sortiert und in vielen Studiengängen kriegt man eigentlich einfach einen Stundenplan vorgelegt, den man im Semester dann abarbeitet. Also die Vorstellung von Semesterferien ist, glaube ich, das ist ein sehr untreffendes Wort, Semesterferien.
Denn in den Semesterferien stehen die Klausuren und Hausarbeiten an. Freie Zeit hat kaum ein Studierender. Denn die Module eines Studiums sind europaweit mit Leistungspunkten versehen.
Auf jeden Fall hat es zur Folge, dass man 30 von solchen Leistungspunkten pro Semester eigentlich machen soll. Und jeder Leistungspunkt steht für 30 Arbeitsstunden. Und wenn man das mal ausrechnet, dann kommt man im Studium auf eine 37,5-Stunden-Woche.
Viele Studierende müssen zusätzlich noch arbeiten. Das sorgt für Stress. Kaum einer schafft die Regelstudienzeit. Und für das europäische Ausland bleibt keine Zeit. Für die Forscherin Johanna Witte nutzen viele Studierende die Vorteile von Bologna nicht aus. Sie könnten viel öfter den Fachwechsel wagen, der durch die Reform einfacher geworden ist, und sich auch internationaler orientieren.
Keiner kreidet einem an, dass man ein Jahr länger studiert hat und dafür Auslandserfahrung gesammelt hat. Dafür sollte man sich immer die Zeit nehmen, da sollte man sich nicht zu getrieben fühlen. Natürlich kann das auch nicht jeder sich leisten und man muss sehen, wie man das finanziert kriegt und so weiter. Aber ich glaube, man sollte junge Menschen hier viel mehr ermutigen, sich die Zeit zu nehmen.
Denn das war ja auch das Ziel des Bologna-Prozesses, ein europäischer Hochschulraum, in dem es möglich ist, im Ausland zu studieren. Bislang machen das im Schnitt nur 23% der Studierenden. Da ist durchaus Luft nach oben.
25 Jahre Bologna. In Deutschland ist die Feierlaune also eher verhalten. Im Nachbarland Tschechien etwa ist das anders. Da sieht man Bologna deutlich positiver. Nach der politischen Wende waren Veränderungen eh nötig. Aber der Reformstau im Hochschulwesen ist in Tschechien weiterhin gigantisch. Gerade wird wieder gegen eine chronische Unterfinanzierung der Universitäten protestiert. Unsere Korrespondentin in Prag, Marianne Alweis.
Wer sich in Tschechien für den Bologna-Prozess interessiert, kommt an Věra Šťastná nicht vorbei. Im Rektorat der Karls-Universität in Prag leitet sie zurzeit die Abteilung für strategische Planung. Bei der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung vor 25 Jahren saß sie für Tschechien mit am Tisch. Das war eine große Veränderung, die Einführung des fremden angelsächsischen Modells des durchstrukturierten Studiums. Aber dabei wird oft vergessen, dass der Hauptgedanke der Reform darin bestand, die Mobilität in Europa in Gang zu bringen. Und zwar auch in Ländern, die nach und nach der EU beitreten würden, wie Tschechien und der ganze Ostblock. Es gab schon Programme wie Erasmus, aber der Zugang war begrenzt. Auch in Tschechien herrschte großes Misstrauen. Gerade erst waren die Universitäten aus den Klauen der sozialistischen Diktatur befreit und schon wieder kam etwas Neues. Sehr schnell und ohne ausreichend Kommunikation, findet die Bologna-Expertin heute. Anfangs seien Studiengänge einfach zweigeteilt worden, in einen Bachelor und einen Master und daher oft überladen gewesen. Doch das sei inzwischen mehrfach verändert worden. Heutzutage spricht niemand mehr über eine neue Reform, seit rund 5 Jahren nicht mehr. Einige Fakultäten haben versucht, zum alten 5-jährigen Studium zurückzukehren. Aber damit war 2006 definitiv Schluss. Jetzt haben sich alle an dieses 2-stufige System angepasst. Die großen Ziele des Bologna-Prozesses sieht Věra Šťastná erfüllt. Mehr Flexibilität im Studium und mehr Mobilität. Allein an der Karls-Universität, der ältesten in Mitteleuropa und der größten in Tschechien, sind derzeit fast 12.000 Studentinnen und Studenten aus dem Ausland eingeschrieben. Vor 25 Jahren waren es nur rund 2.500. Insgesamt waren seitdem 450.000 junge Erwachsene mit Erasmus-Programmen in Tschechien. Mehr als 410.000 Tschechinnen und Tschechen gingen ins Ausland. Also weniger als gekommen sind. Warum das so ist, das treibt den Studenten Jakob schon lange um. Es gibt viele Studenten aus dem Ausland. Sie zahlen ziemlich viel Geld dafür, um auf Englisch zu studieren. Auf Tschechisch ist das Studium kostenlos. Die Universitäten sind stark unterfinanziert und sie haben erkannt, dass sie so eine Menge Geld verdienen können. Denn die Nachfrage ist da. Der angehende Jurist engagiert sich in seiner Fachschaft an der Karls-Universität. Im Ausland war er selbst noch nicht. Er will oder besser muss schnell seinen Abschluss machen. Was in Tschechien wohl einzigartig ist, 90% aller Studenten arbeiten. Nicht im Sommer, sondern immer. Und es gibt erschreckend wenige Plätze in Wohnheimen. Wer eine Wohnung mietet, ist noch unflexibler. Außerdem decken die Erasmus-Stipendien einfach nicht die Kosten im Ausland. Für viele ist das unerreichbar. Andere Herausforderungen treten in den Hintergrund, wie eine nicht immer gerechte Creditvergabe oder auch Schwierigkeiten beim Anerkennen von Studienleistungen aus dem Ausland. Im Vordergrund steht die Finanzierung, die individuelle und die der tschechischen Hochschulen.
Auch Bulgarien hatte sich von Bologna Richtungweisendes erhofft. Schon vor dem EU-Beitritt 2007 machte sich das Land stark für den Bologna-Prozess. Wie einige Nachbarländer auch, wollte man sich möglichst schnell an westeuropäische Standards anpassen. Bulgarische Jugendliche sollten bessere Zukunftschancen haben. Ob sich diese Hoffnung erfüllt hat, dazu Silke Hane, Korrespondentin in unserem Südosteuropa-Studio.
Die Universität für Nationale und Weltwirtschaft in Sofia ist eine der renommiertesten Wirtschaftsunis in Bulgarien. Es gibt sie seit mehr als 100 Jahren. Etwa 20.000 Studierende sind hier eingeschrieben. Eine davon ist Mila Delcheva. Die junge Frau studiert hier Wirtschaft und Finanzen im Master. Wir treffen Mila in einem Pausenraum neben der Bibliothek. Sie schreibt gerade an ihrer Masterarbeit.
The strength of my university and the universities in Bulgaria.
Die Stärke meiner Universität und der Universitäten in Bulgarien ist, dass die Ausbildung wirklich leicht zugänglich ist. Mit dem Erasmus-Programm ist es sogar noch einfacher für Leute aus verschiedenen Ländern, sogar aus Drittländern außerhalb der EU. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Sache.
Outside the European Union, and that's a very good thing, in my opinion.
Auch Mila hat ein Semester im Ausland studiert, im italienischen Turin. Dank des Bologna-Prozesses hat es inhaltlich keine großen Abweichungen zu ihrem Studiengang zu Hause in Sofia gegeben.
It matched perfectly.
Es hat perfekt gepasst. Ich hatte auch einige Fächer, die denen, die ich hier hätte studieren müssen, sehr nahe kamen. Als ich zurückgekommen bin, wurden mir alle meine Prüfungen anerkannt.
I had all my exams recognized.
Im Erdgeschoss der Uni hat Dimitar Dimitrov sein Büro. Er ist der Rektor der Universität und erinnert sich noch gut an sein eigenes Studium. Ich selbst habe 1988 meine Hochschulausbildung nach 5 Jahren abgeschlossen. Damals war es etwas schwieriger, das Studienfach zu wechseln. Es war einfach fürs Leben. Im Rahmen des Bologna-Prozesses hingegen kann man einen Bachelorabschluss in 4 Jahren oder in einigen europäischen Ländern sogar in 3 Jahren erwerben und dann seine berufliche Laufbahn ändern. Es besteht also mehr Flexibilität. In Bulgarien sind 4 Studienjahre die Regel für einen Bachelorabschluss. Das zeigt, auch 20 Jahre nach der Umsetzung der Bologna-Reform gibt es noch Unterschiede zwischen den Ländern. Aber eben auch viele Gemeinsamkeiten. Die Universität für Nationale und Weltwirtschaft in Sofia stimmt ihre Lehrinhalte zum Beispiel mit anderen Universitäten ab, im Rahmen einer Hochschulallianz.
In
Europa gibt es derzeit rund 45 europäische Hochschulallianzen. Unsere Universität ist Teil einer Allianz von führenden Wirtschaftsuniversitäten. Die Universität Mannheim koordiniert das Projekt. Alle Studenten in diesem Bündnis haben die Möglichkeit, online oder anwesend Vorlesungen an anderen Universitäten zu hören. Das ist Teil des Bologna-Prozesses. Das soll die Qualität der Lehre zwischen den Unis anpassen und die Mobilität der Studierenden erhöhen. Die Zahlen der bulgarischen Erasmus-Teilnehmenden steigen. Im vergangenen Jahr etwa nahmen mehr als 3000 junge Menschen aus Bulgarien an dem Programm teil. An der Sofioter Universität für Nationale und Weltwirtschaft arbeitet Rektor Dimitar Dimitrov daran, dass Studienpunkte aus dem Ausland künftig noch leichter anerkannt werden. Nicht nur auf der Ebene ganzer Module, sondern auch von einzelnen Vorlesungen und Seminaren. Die Zukunft der Hochschulen sieht er in noch mehr Zusammenarbeit. Wir werden immer mehr zu Europäern, das wollen wir alle. Mit den Standards, mit dem Vergleich mit anderen Universitäten, mit dem, was Sie bei uns sehen und wir bei Ihnen, mit dem Potenzial, das wir haben und das Sie haben, mit dem Wissen, das wir haben, mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. All das trägt zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Bildungs- und Forschungsraums bei.
25 Jahre Bologna. Unterm Strich also viele gute und gemeinsame Ideen. In der Umsetzung aber ist vielerorts an Unis und Hochschulen wohl noch Luft nach oben. Noch Luft nach oben. Und zwar in Sachen technische Ausstattung. Das kennen aktuell auch etliche bayerische Schulen. 4 Tablets für 15 Klassen. So ein Overhead-Projektor leistet schließlich nach wie vor passable Dienste. Aber es geht auch anders. Die Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule in Hohenkirchen-Siegertsbrunn bei München wird durch externe Digitalberater begleitet und setzt im Unterrichtsalltag digitale Entwicklungen ein. Im Medienlabor werden Lernsituationen mittels Mixed Reality, Greenscreen und VR-Technik nachgestellt. Dafür gibt es jetzt den Easy Digital Schulinnovationspreis der Stiftung Bildungspakt Bayern. Doris Tromballa.
So stellt man sich ein Klassenzimmer nicht unbedingt vor. Laptops auf den Tischen, daneben Kabel, in den Regalen 3D-Brillen, riesige Monitore, bunte Elektrobaukästen. Im sogenannten Makerspace der Erich-Kästner Grund- und Mittelschule sitzen 18 Schülerinnen und Schüler aus der 6. Klasse. Lehrer Florian Kubiak will, dass sie sich vorstellen.
Dass wir jetzt die Erde verlassen, wie können wir vielleicht andere Planeten finden, die lebenswert sind. Wir haben schon gesagt, es ist recht schwierig, da was zu finden, ja, und ob es überhaupt möglich ist. Aber wir werden den Mars in irgendeiner Weise erreichen. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet, dass die erste Mars-Sonde jetzt schon da ist. So, und jetzt war die Idee von unserem Projekt, ihr sollt heute eure eigene Mars-Station entwerfen.
Sofort beginnen die Köpfe der Schülerinnen und Schüler zu rauchen. Zuerst müssen sie klären, was braucht man auf dem Mars? Luft, Wasser, Essen und sowas wie ein Auto wäre praktisch. Während eine Gruppe anfängt, kleine Roboter zu bauen, entwirft eine andere die Architektur der Mars-Wohnräume, alles virtuell. Die Grund- und Mittelschule wurde vor einigen Jahren um einen Gebäudeteil erweitert. Darin ist ein modern ausgestattetes Medienlabor, der Makerspace. Platz, wo die Schülerinnen und Schüler kreativ werden können, mit digitalen Hilfsmitteln. Schulleiter Thorsten Bergmühl ist begeistert, wie gut das ankommt.
Die Kinder, wenn man sieht, wenn die mit 3D-Brillen arbeiten oder auch selber Filme drehen können, die sind mit einer ganz anderen Leidenschaft, mit einer ganz anderen Begeisterung dabei, wie wenn das jetzt in einem normalen Unterricht stattfinden würde. Also die Inhalte lassen sich tatsächlich mit neuen digitalen Medien schon auch noch mal ein bisschen zackiger, peppiger und mit viel Begeisterung der Kinder umsetzen.
Seitdem es den Makerspace im Erweiterungsbau gibt, ist XR ein fester Bestandteil des Unterrichts. XR steht für Extended Reality, also erweiterte Realität, etwa mit Hilfe von Virtual Reality-Brillen. Und damit beginnt Lehrer Florian Kubiak schon in der Grundschule.
Wir fangen tatsächlich mit den Erstklässlern schon an. Also wir haben vor 2 Wochen erst ein Roboterprojekt gehabt, wo die quasi schon mit Lego-Robotern die ersten Programmierschritte lernen und erleben. Und wir haben auch schon mit der 3. und 4. Klasse angefangen, erste 3D-Objekte am Computer mit CAD-Programmen zu erstellen, wo die dann auch mit dem 3D-Drucker das ausgedruckt haben am Ende. Das waren jetzt so Ausstecher für Weihnachten, für die Plätzchen. Und so kommen auch quasi Schritt für Schritt schon, wird es langsam aufgebaut, kommen quasi unsere ganz kleinen auch schon an diese Technik herangeführt.
Für eines dieser digitalen Konzepte, ein virtuelles Museum, wurde die Erich-Kästner-Schule jetzt ausgezeichnet mit dem Schulinnovationspreis der Stiftung Bildungspakt Bayern und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Kultusministerin Anna Stolz bei der Preisverleihung in München.
Den Schulinnovationspreis gibt es jetzt seit dem Jahr 2001 und wir konnten schon 200 Schulen auszeichnen. Diese Schulen bringen ihre Ideen aber dann in die ganze Fläche Bayerns zu den anderen Schulen, in die ganze Bildungslandschaft, indem sie von ihren Projekten und ihren Ideen erzählen und die anderen Schulen unterrichten.
Allerdings können nicht alle Schulen leisten, was die Erich-Kästner Grund- und Mittelschule oder auch andere der ausgezeichneten Schulen bereits umsetzen, sagt die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands Simone Fleischmann.
Innovationen ausprobieren ist total wichtig. Deswegen ist es wunderbar, wenn Schulen ausgezeichnet werden, wenn sie so Leuchttürme sind. Dann müssen wir aber natürlich schauen, dass es in die Fläche geht. Wir sollten zu einer grundlegenden, einheitlichen Ausstattung kommen. Und es braucht aber eines ganz sicher immer. Und es ist die Lehrerin oder den Lehrer, der mit den Schülerinnen und Schülern in die Digitalität hinaufschwebt, weil sonst könnten wir die Kinder hinter irgendwelche Kästen sitzen.
Ein weiteres mögliches Hindernis: Vielen Lehrkräften geht die Digitalisierung zu schnell. Laut einer Umfrage des Bayerischen Philologenverbandes wünschen sich 89% der befragten Lehrkräfte einen stärkeren Fokus auf analoges Lernen mit Heft oder Büchern und weniger digitale Endgeräte im Unterricht. In der Erich-Kästner Grund- und Mittelschule fliegt der 12-jährige Carlos unterdessen zum Mond. Mit 3D-Brille, nicht per Schulbuch.
Willst du da mitfliegen? In so ein Ding? Hallo?
Ja.
Mit? Echt?
Ja.
Ich würde es mir nicht trauen.
Krass, das sah richtig echt aus. Neben saß halt auch ein Mensch und da gab es überall Knöpfe und man hat Stimmen gehört. Und dann hat man halt auch irgendwie das Rüttel, also das hat dann so gerüttelt im Bild. Und dann kam halt der Start und dann hat man gesehen, wie man sich immer weiter von der Erde entfernt hat. Und dann war man halt im Weltall und dann gab es auch die Sonne und da sah sie auch mal ganz anders aus, wenn man die jetzt von hier sehen würde. Und das war cool. Dann sind wir auch dann langsam gelandet und das auf dem Mond herumzulaufen war auch ziemlich cool. Und da hat man auch die Station gesehen.
Angst vor Ablenkung vom richtigen Lernen hat man an der Erich-Kästner Grund- und Mittelschule nicht. Im Makerspace sollen digitales und analoges Lernen verbunden werden, in fächerübergreifenden Projekten. Deswegen will die Schule das Preisgeld des Easy Innovationspreis Digital noch in bessere Ausstattung des Digitalhauses investieren.
Glückwunsch aber jetzt schon mal zum Preis nach Hohenkirchen-Siegertsbrunn und so ein bislang eher mittleres Hurra auf 25 Jahre Bologna-Reform. Damit geht feierlich das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Susi Weichselbaumer. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen oder weiterempfehlen, gerne im Netz auf br24.de.
Das Campus Magazin. Ein Podcast von BR24.